Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Guten Morgen, guten Tag.
Guten Morgen,
Schlag
guten
Tag. Und fertig.
Ja.
Guten Morgen, guten Tag, je nachdem, wann das gehört wird. Guten Morgen, guten Tag. Ich hatte hier technische Probleme. Der ganz üblen Sorte.
Okay, aber warte, wenn du so anfängst, dann kann ich direkt nach 3 Sekunden einschalten. Technische Probleme, das ist nicht ungewöhnlich für einen FC-Spieler. Direkt nach 3 Sekunden, ja.
Letzte Woche hat es ewig gedauert, bis du eingegriffen hast mit deinen Witzen und heute ging es deutlich schneller. Ich nehme im Büro auf und ich habe keine Speicherkarte gefunden erstmal. Um das Problem zu lösen, das hat ewig gedauert.
Ewig gedauert.
Ich war am Suchen. Ich bin jetzt auch echt geschwitzt, weil ich weiß, dass du nicht ganz so lange Zeit hast.
Ich muss gleich ins Büro. Harte Lohnarbeit, ja.
Ja, ich bin einfach froh, dass das jetzt funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert im Nachgang auch alles. Aber ich habe es eben ausprobiert und die Datei war auf jeden Fall auf dem Computer. Ich habe eine kurze Aufnahme eben gemacht und es hat funktioniert. Also, wenn nicht, müssen wir uns morgen früh nochmal treffen.
Aber das wäre ja auch schön. Alles nochmal neu rekapitulieren. Ich hoffe nicht.
Vielleicht kommt dann auch ein neues spannendes Thema dazu.
Wer weiß, was heute noch so passiert.
Ja, das weiß man ja wirklich nicht. So viel ist ja auch gar nicht passiert. Nichts Unerwartetes, oder?
Nichts Unerwartetes, also oder nichts Überraschendes zumindest. Mit dem meisten.
Senior Vladimir.
Ja, genau.
Senior Vladimir, also so überraschend war das jetzt nicht.
Nee, ich wusste jetzt auch nicht, worauf du hinleitest, auf das nicht Überraschende, entweder die Putin-Wahl oder dass wir eine Klatsche gegen RB Leipzig kassiert haben. Ist beides gleich wahrscheinlich gewesen wahrscheinlich, ne?
Nein, es gab viele im Vorhinein, mit denen ich gesprochen habe, die eigentlich ein ganz gutes Gefühl hatten.
Bei der Putin-Wahl?
Ja, bei der Putin-Wahl. Waren auch pro Putin.
Ja.
Deswegen hatten sie ein gutes Gefühl.
Genau. Nee, ja.
Nee,
ja.
Das war, also ich muss sagen, wenn wir das, ich weiß nicht, steigen wir dann eher mit dem politischen Thema
ein? Das ist die Frage, ne? Also die Entscheidung überlasse ich dir. Ja, beides unschön.
Ich würde sagen, wir können ja mal mit dem Putin-Thema einsteigen.
Mit dem Putin-Thema, ja, sehr überraschend. 88% hat er geholt an Stimmen. Ich weiß nicht, hört man die Anführungszeichen, wenn ich die nur stimmlich mache? 88% haben ihn gewählt. Klar. Also, ja, starkes Ergebnis, aber da kann er sich vor Kim Jong-un nicht sehen lassen, ne? Ist schon ein bisschen peinlich, nur 88%.
Wollte ich gerade sagen, 88 ist sehr wenig.
Sehr wenig.
Hätte ich mehr erwartet.
Ja.
Aber die 12% kommen aus dem Ausland wahrscheinlich.
Ja, vielleicht. Obwohl, ich glaube, hier in Deutschland ist auch tatsächlich eine interessante von den Wählern, die hier wählen dürfen, von den Russen, eine sehr pro-Putin-Stimmung, so wie ich das eingeschätzt habe. Ich habe so ein bisschen bei den Wahllokalen in Bonn und in Berlin Live-Ticker gelesen. Tja, nichtsdestotrotz hat er natürlich die Wahl manipuliert und gefälscht, wo er kann. Und es war ja auch kein richtiger Gegenkandidat zugelassen, das finde ich am besten. Sondern es waren ja so 3 andere Kandidaten noch auf dem Wahlzettel, glaube ich. Ich glaube 3, die aber alle so der Meinung waren, ja, im Großen und Ganzen ist das schon gut, was der Putin macht.
Also. Na klar, sonst wären sie schon weg.
Ja.
Vermutlich.
Ja. Also es gab ja einen ernstzunehmenden Gegenkandidaten von der großen Oppositionspartei, der wurde aber gar nicht erst zur Wahl zugelassen. Das ist natürlich clever, ne? Vielleicht sollte da Olaf Scholz auch drüber nachdenken. Das ist seine einzige Chance, die Wahl nochmal zu gewinnen, als einziger auf dem Wahlzettel zu stehen. Und vielleicht noch so Scheinkandidaten, weiß ich nicht. Die Linkspartei kann er ja da noch draufstehen.
Die gut drauf sind, ne?
Ja.
Alles, was gut drauf ist, bloß Scholz.
Ja, also ich habe das nochmal auch nachrecherchiert, investigativ. Mit anderen Worten, ich habe einen Podcast darüber gehört. Aber das ist schon ja lustig, wie der Gegenkandidat, der einzig Ernstzunehmende, gar nicht erst auf den Wahlzettel gekommen ist. Also man musste...
Erklär mal bitte.
Man musste 200.000 Unterschriften sammeln, um zugelassen zu werden. Und Putin selber hatte nur 300.000 gesammelt. Ich meine, bei ihm ist es auch egal, aber so. Und dieser Gegenkandidat hat aber immerhin 211.000 Unterschriften gesammelt, was wohl echt viel ist dafür, dass ja auch in den Medien Zensur herrscht und nur Staatspropaganda ist. Also das hat den Kreml wohl auch sehr überrascht. Und dann hatten sie natürlich ein Problem, ne? Also sie hatten gar nicht damit gerechnet, dass er über diese Marke kommt. Und da musst du aber ja, wenn du unterschreibst, musst du auch deine Adresse angeben, wo du wohnst. Und da gab es ein Beispiel, zum Beispiel Leute, die in der Stadt Rostov am Don, ne, an dem Fluss unterschrieben haben. Und dann wurde das maschinell eingelesen und dann hat die Maschine aus Rostov am Don Rostov am Dom gemacht. Und dann hat die Wahlkommission gesagt, ja, die Stadt gibt's ja gar nicht. Da wissen wir ja gar nicht, wo die Leute wohnen.
Ach nee.
Und zack, mit solchen Tricks war der dann unter den 200.000. Und der hat dann auch Berufung eingelegt vor einem Gericht. Ich mache jetzt wieder die Anführungszeichen, ne?
Ich glaube, das musst du jetzt gar nicht mehr machen.
Ja, vor einem Gericht. Und auch da hatten die im Podcast Ausschnitte von Zeit-Podcast, kann ich nur empfehlen. Der Ostcast war ganz spannend, darüber mal zu hören. Und also es war wohl auch so, dass der Gegenkandidat musste auch während der Verhandlung oft lachen bei den Argumenten der Gegenseite, aber es hat natürlich nichts gebracht. Also er wurde nicht zugelassen.
Und also nachgezogene Bittenrede, also nicht Bittenrede, Karnevalssitzung.
Ja, so ungefähr das jüngste Gericht Russlands. Und ja, auch an was man ansonsten gelesen hat, wie auch alle Angestellten, die in einem staatlichen Betrieb oder zum Beispiel in einem Krankenhaus oder so arbeiten müssen, die dann teilweise wohl Screenshots davon machen mussten, wie sie gewählt haben und das an ihren Chef schicken mussten und so. Das ist schon stark. Ja, es ist ja jetzt auch zum ersten Mal, glaube ich, über 3 Tage war diese Wahl in Russland. Das ist natürlich praktisch, ne? Hast du mehr Zeit? Die war auch jetzt zum ersten Mal elektronisch. Hast du auch mehr Möglichkeiten, nenne ich es jetzt mal, ne?
Da muss man ja auch gucken, ob das alles funktioniert.
Eben.
Wenn das zum ersten Mal elektronisch funktioniert. Ja. Oder ja, funktionieren soll.
Ja, haben wir ja gerade an deinen Technikproblemen gesehen. Also wenn du diese Wahl durchgeführt hättest, dann hätte Putin vielleicht hätte Putin 95% geholt.
95 oder 75.
Oder 75.
Man weiß nicht, in welche Richtung das ausgeschlagen wäre. Die Technik.
Auf jeden Fall eine schöne Pseudowahl. Herzlichen Glückwunsch an Wladimir. Toller Sieg.
Aber ich finde das einerseits natürlich ist schrecklich, dass sowas funktioniert, aber andererseits manifestiert er sich so extrem, das ist so krass, dass das überhaupt möglich ist. Also beide Sachen in beide Richtungen, dass das überhaupt geht und es wird ja einfach auch insofern akzeptiert. Ich meine, ich glaube, die Russen selbst ist eben schwer, was dagegen zu machen, aber eben auch vom Rest der Menschheit ist einfach, ja, das ist eben da auch normal, ne?
Ja, ich meine, das Problem ist, das meinten die auch nochmal, dass sich so eine, auch in der Bevölkerung in Russland, ja eher so eine bleierne Verzweiflung im Sinne von, man kann eh nichts machen, breit gemacht hat, weil ja das jetzt schon so lange auch läuft. Und ich hab mir da auch nochmal die Liste, es ist eigentlich halt auch überhaupt nicht lustig und gleichzeitig liest es so durch und muss trotzdem lachen, weil es so absurd teilweise ist. Ich kann jetzt mal vorlesen, von seinen größten Gegnern, die alle unter Umständen zu Tode gekommen sind. Man vergisst das ja immer so, was das inzwischen auch für eine Liste ist. Das sind ja nur die Bekannten. Aber, warte, also es fing schon 2003 an. Sergei Juschenko war der Co-Vorsitzende der Oppositionspartei Liberales Russland, stieg aus dem Auto, Unbekannte schossen ihm mehrmals in die Brust. Die Täter sind bis heute unbekannt. Dann 2006, Anna Politkovskaya, eine journalistische Ikone, schrieb für eine unabhängige russische Zeitung. Und dann, das sind halt diese Fakten, die es dann, ja, ich will nicht lustig sagen, weil es halt so zynisch ist, aber trotzdem, vor ihrem Wohnhaus erschossen, an Putins Geburtstag. Ich meine,
das ist wie in den Filmen, aber wirklich Realität.
Ja. Aber es ist halt auch so schlecht, also du würdest es ja nicht schreiben und dann wird sie an Putins Geburtstag erschossen. Also das würdest du ja als Filmemacher, wäre dir das zu plump.
Und, Wladimir, was wünschst du dir zum Geburtstag?
Ja, also die könnte man schon mal.
Ja gut, alles klar.
Schön mit einer Torte noch und mit einer Kerze drauf.
Mit einer Torte, ja. Ja, apropos Torte, das geht zumindest in Richtung Lebensmittel jetzt. Alexander Litiwenko, russischer Ex-Agent und Oppositioneller zu Putin, wurde 2006 mit Polonium-210 in einem grünen Tee vergiftet. Dann Boris Nemtsov, der ja, das hat man auch noch so im Kopf, auf einer Brücke in Moskau auf offener Straße erschossen wurde. Direkt neben dem Kreml quasi, auch stark. Dann der Tiergartenmord, mitten in Berlin ja einfach. Ich meine,
der war ja gut, der war sehr präsent.
Ich breche da mal die Liste ab, es reicht ja dann auch. Also Nawalny haben wir eh alle im Kopf, aber von 2022 hatte ich auch schon wieder vergessen. Der russische Topmanager Ravil Maganov soll aus dem Fenster eines Krankenhauses in Moskau gefallen sein. Das passiert halt mal, ne?
Ja, der war verwirrt.
wie oft hört man das auch in Deutschland, ne, wenn Leute einfach aus Fenstern in Krankenhäusern, die sind ja oft auch sehr ungesichert, Fenster in Krankenhäusern, ne? Da fällt man halt auch oft einfach mal so raus, weißt du? Auch nach meiner Kreuzband-OP, ich bin fast halt aus dem Fenster noch gefallen, ne?
Das ist, wenn man aus der Narkose wacht, genau. Ist man noch verwirrt und da macht man eben so einen Schmarrn.
Ja, das passiert dann halt, ne? Deswegen Krankenhäuser immer nur ebenerdig, weil die Gefahr, dass man aus dem Fenster fällt, ist einfach zu groß.
Ich denke, das ist die neue Reform auch der Bundesregierung, einfach Krankenhäuser in Bungalow-Form. Da kann nicht viel passieren.
Da kann nicht viel passieren. Also zumindest in Russland sollte man mal drüber nachdenken. Nicht, dass da noch mehr Leute aus dem Fenster fallen, das wäre ja schade.
Ja, vor allem, wenn es Oppositionelle sind.
Ja, aber wenn man diese Liste so liest, das ist schon krass. Und das sind ja wirklich nur die bekannten Fälle dann, ne?
Und da muss man sagen, das sind ja auch Leute, die wirklich Mut zeigen.
Ja.
Vielleicht war es anfangs noch anders, dann 2003, was du eben vorgelesen hast. Aber mittlerweile weiß man ja, man ist in Todesgefahr, wenn man gegen Putin ist. Und das ist dann schon, ja, bemerkenswert, dass da Leute trotzdem aufstehen und ihre Meinung äußern.
Und das ist echter Mut. Im Gegensatz zu den Querdenkern hier in Deutschland, die gegen die deutsche Meinungsdiktatur aufstehen. Denn hier darf man ja nichts mehr sagen, sagen sie, während sie alles sagen dürfen.
Ja, ich glaube schon, dass man hier viel sagen darf
ich im glaub auch,
Vergleich dass, zu anderen Ländern.
Hier kann man eigentlich alles sagen. Also wirklich.
Man darf nur nicht an den Falschen geraten.
Kannst hier alles sagen, ohne aus Krankenhausfenstern zu fallen. Das muss man sich immer wieder klar machen.
Noch.
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 Ja, das ist auf jeden Fall eine Farce, diese Wahl. Und ich habe mir, um jetzt noch ernster zu werden als diese Todesliste, aber ich wollte es trotzdem nicht unausgesprochen lassen. Ich habe mir jetzt am Wochenende in der ARD-Mediathek, kann man den Film gucken, der auch den Dokumentar-Oscar gewonnen hat, 20 Tage in Mariupol. Und also das ist wirklich hart. Also ich habe lange nicht mehr so was Hartes gesehen. Man sitzt da wirklich mit Tränen in den Augen teilweise davor. Aber es ist wirklich hilfreich, finde ich persönlich zumindest, weil das ist ja auch so eine menschliche Eigenschaft. Man stumpft ja auch ab. Also ich meine, der Krieg läuft ja jetzt seit 2 Jahren, ne? Und so in den ersten 2 Wochen oder auch in den ersten Monaten ist das ja super präsent, auch im Kopf und Krieg in Europa und so. Und ich finde, mit der Zeit, man stumpft so ab und jetzt ist man wieder so an so einem Punkt, da debattiert man in Deutschland abstrakt über Taurus, ja, nein. Und diese Dokumentation ist ganz gut, sich mal in Erinnerung zu rufen, um was es da wirklich geht. Also, wenn man dann Bilder sieht, wie die Russen eine Geburtsklinik bombardieren und ja, in den ersten 20 Minuten schon eine 4-Jährige stirbt. Ja, es ist wirklich hart.
Ja, ich habe da ein bisschen nicht Angst vor, aber ja, das ist eben das Schlechte in der Welt. Ich habe keine Lust, eigentlich so viel Schlechtes zu sehen.
Du gehst doch ins Stadion. Das war wirklich der unpassende FC-Witz aller Zeiten.
Jetzt war es wirklich mal gerade ernst, ne? Ich hatte auch, ja, okay, Stimmung aufgelockert.
Ja, okay, weiter.
Es ist so ein schmaler Grat. Ich habe eigentlich keine Lust auf dieses Schlechte in der Welt. Aber wie du schon gesagt hast, auch nochmal ein bisschen das Ganze in Erinnerung zu rufen oder um was es da wirklich geht und was da wirklich passiert und wie es den Leuten auch geht. Ich denke, da geht's ja auch in dem Film mit rum. Und da kann man ja auch schon sagen, dass uns eigentlich recht gut geht hier.
Ja.
Egal, was man zu meckern hat oder nicht. Aber ich glaube, uns geht's hier gut.
Mariupol war ja abgeschnitten von allem. Die hatten keinen Strom, kein Netz, kein gar nichts. Und die Russen haben die Stadt eingekesselt. Und dieses Filmteam, was da war das einzige internationale Team, was quasi noch da war in diesen 20 Tagen. Und hat halt das dokumentiert. Das ist schon.
Also ich könnte das gar nicht. Ich hätte da viel zu viel Schiss.
Ja, das ist schon. Ja, also mehr kann ich ja auch nicht sagen. Es ist wirklich, es fehlen einem auch so ein bisschen die Worte, wenn man das guckt. Also man sitzt da wirklich hart angefasst.
Das ist ja dann auch so ein bisschen das Gegensätzliche, dass man so einen Film dann guckt und angefasst ist in deiner Person und dann ja einen Tag später die Wahl ist oder in den Tagen dann die Wahl ist und das einfach so weitergeht.
Ja, 88%.
88% ist
es. Und klar, das wurde natürlich jetzt okay aufgehübscht, aber da gibt es halt wirklich viele, die Putin auch unterstützen. Ich meine, das liegt natürlich daran, wenn du den ganzen Tag seit 20 Jahren nur Propaganda kriegst. Zum Beispiel wurde ja aus dem, das ist auch eine schlimme Szene in dem Film, also es gibt halt, wie gesagt, diese Szenen, nachdem diese Geburtsklinik bombardiert wurde, wo dann da schwangere Frauen verletzt rausgebracht werden und so weiter. Und die versuchen dann irgendwie dieses Material halt immer zu verschicken und irgendwie Netz zu kriegen und schaffen das dann. Und 3 Tage später haben sie wieder Netz und kriegen von ihrer Redaktion gezeigt, wie im russischen Fernsehen ihre Bilder benutzt werden und gesagt haben, ja, das sind ja alles Schauspieler, ukrainische Schauspieler. Das hatte ich sie ja auch.
Boah, ja, das ist heftig.
Tja.
Ich glaube, wir sollten langsam ein
Thema. Wir sollten mal wieder zum Sport kommen. Ja.
Wir sollten mal wieder zum Sport kommen. Das ist ein bisschen leichtere Kost.
Ja, da ist doch so eine FC-Niederlage fast schon harmlos einfach, ne?
Ja, klar, wenn man solche. Das ist alles harmlos.
Da ist wirklich alles harmlos gegen, ja.
Ja, ich muss sagen, es war irgendwie schade, weil ich fand, die erste Halbzeit war noch relativ ausgeglichen. Also relativ. Na klar hatten die Leipziger da auch noch hinten raus Chancen, aber ich fand es gar nicht so schlecht und irgendwie lag doch ein bisschen was in der Luft, dass es zu einer Überraschung hätte kommen können bis zur zweiten Halbzeit.
Ja, also ich war ja auch da, ich fand, es war schon in jeder Szene fast irgendwie deutlich zu sehen, wie überlegen die spielerisch sind. Also wenn die einmal, ne, wenn die einmal schnell gespielt haben.
Aber ich fand, das hielt sich in der ersten Halbzeit noch in Grenzen. Das war das
Tor. Das stimmt. Aber es gab so ein paar Momente, wo man so dachte, ja, okay, wenn sie wollen.
Dann können sie.
Und hatten wir über das Spiel gesehen überhaupt eigentlich eine wirkliche Torchance? Also auch der Ausgleich war ja, klar, Ecke, Verlängerung, Tor. Aber ich habe nicht so das Gefühl, selbst gegen Leverkusen hatten wir, glaube ich, mehr Chancen. Also so richtig, es war halt irgendwie offen, weil es 1-1 stand.
Ja, und weil von Leipzig nicht ganz so viel kam.
Ja.
Deswegen war ich eigentlich ganz guter Dinge. Und wenn dann noch ein Zweiter irgendwie durchrutscht und du irgendwann führst, dann weiß nicht, dann wie die reagieren. Aber wenn dann so eine individuelle Qualität auch vorhanden ist und wenn sie es dann abgerufen haben, dann hat es auch meistens geklingelt. Leider.
Leider. Und vor allem sind wir jetzt wieder auf einem Abstiegsplatz.
Ja, das stimmt. Das Wochenende war wieder zum Brechen.
Es war schade, weil ich fand die Stimmung auch sehr geil. Irgendwie, es war Freitagabend, es war irgendwie gute Laune. Es wäre was drin gewesen.
Ich finde das immer bemerkenswert bei so Freitagabendspielen. Da merkt man, die Leute, die haben einfach Bock, ins Stadion zu gehen. Arbeitswoche ist zu Ende für die meisten. Und um 20.30 Uhr gibt es auch die ein oder anderen, die schon wirklich angeschossen sind.
Ja gut, was soll ich dazu sagen?
Du gehörst dazu, ne?
Also ich hatte auch Lust auf das ein oder andere Bierchen Freitagabend. Hat schon Spaß gemacht. Aber klar, wenn, also 5 Gegentore ernüchtern einen dann doch ein bisschen, ne? Weil die Stimmung, gerade wenn das 1-1 fällt, dann ist es natürlich echt geil auch, ne? Du hast wirklich so, kommst in so eine Hochlaune rein und dann ebbt es so ein bisschen ab.
Ja, das, du kommst in so eine Hochlaune rein und mit dem 3-1 war das Spiel ja de facto gelaufen.
Ja.
Und die restlichen 20 Minuten waren einfach absitzen für alle, glaube ich.
Ja. Und warten, dass man in den weiterziehen kann.
Ja, genau das. Du bist ja noch weitergezogen.
Ich bin auch kurz weitergezogen. Du ja nicht mehr, ne? Bist direkt schlafen gegangen.
Boah, ich muss sagen, ich bin froh gewesen. Also ich hatte auch ein paar Kölsch und ich muss sagen, das wäre ausgeartet. Deswegen war ich ganz froh, dass ich nicht mehr dran gedacht habe. Und deine Nachricht dann doch zu spät gekommen ist für mich. Und ich musste sagen, ich hatte ein bisschen Probleme aufzustehen Samstag.
Musst du wieder früh raus? Hat dein Sohn dich früh geweckt? Oder?
Nee, der war nicht da. Aber man hat ja einen gewissen Rhythmus und man ist trotzdem früh wach.
Ja, okay.
Ich war früh wach und habe mich dann irgendwie dann doch zum Sport gequält.
Ja, sehr gut. Auch schön.
Das war dann auch okay. Ich habe aber gesehen, du bist ja nochmal am Laufen. Das ist schon viel, was du machst.
Ja, ich bin wieder voll im Game. Also es fühlt sich tatsächlich auch einfach richtig geil an. Also ich bin ja wirklich seit 1. Juli nicht mehr laufen gewesen, weil ich nicht konnte. Einfach diese Freiheit, es zu können, also rausgehen zu können und loslaufen zu können, dass man das kann, das motiviert mich auch total, jetzt wieder laufen zu gehen. Also sonst ist es ja auch so, glaube ich, im Normalfall hat man jetzt nicht immer Bock, nochmal Sport zu machen. Und für mich ist es aber immer noch dieses Gefühl, bin ja jetzt ja in der 11. Woche nach der Kreuzband-OP und deswegen ist eigentlich Lauftraining schon sehr früh. Eigentlich sagt man nach 12 Wochen, aber ich liege irgendwie gut im Plan und Knie macht alles mit. Und es fühlt sich einfach geil an. So ein Freiheitsgefühl, dass man aus der Tür gehen kann und wieder loslaufen kann. Ich weiß, sehr langsam zwar noch, aber ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren, aber ich bin jetzt schon 5 Kilometer gelaufen. Also
ja, das erscheint mir auch sehr viel. Nee, ich glaube, das war jetzt dein dritter Lauf, der dritte Lauf ging über 5 Kilometer, ne?
Ja.
Ja, das ist, es erscheint mir viel. Weil du hast letzte Woche noch gesagt? Ja, der Arzt meinte, ich soll mal ganz langsam reinsteigen.
Ja, der Physio so meinte
oder
das.
Zwei.
Der Physio
oder der Physio.
Ja, der Physio meinte 1 bis 2 und dann bin ich mit meinem besten Kumpel laufen gegangen und dann haben wir uns so verquatscht und dann waren es auf einmal 4. Und es hat aber ich habe nichts gespürt im Knie, also es war alles okay. Und da dachte ich, okay, dann scheint 4 ja okay zu sein, so ganz langsam. Habe ich mir dann mal ärztlich so prognostiziert,
ja.
Diagnostiziert.
Da ist man sich selbst der beste Arzt, ne?
Ja, aber was sagst du denn aus deiner sportlichen Erfahrung? Ist es zu viel? Aber wenn es keine Reaktion gibt?
Ja, manchmal kommt die Reaktion ja so im Nachhinein, wenn du dann doch zu viel gemacht hast, aber eigentlich in dem Moment fit bist und vielleicht dann ein bisschen zu viel machst. Das ist jetzt so meine Einschätzung einfach nur. Also ich weiß nicht, ob es dann im Endeffekt der Fall ist, aber vielleicht geht's ja auch einfach gut. Aber es gibt ja jetzt, du hast ja wahrscheinlich auch die Sache mit Marc Uth jetzt mitbekommen. Der hat vielleicht dann ein bisschen zu viel gemacht und hat einen Rückschlag in der Reha bekommen. So, und das kann eben passieren. Kann,
wie ja, gesagt, ja, ich weiß. Kann. Aber ich meine,
aber ich wäre wahrscheinlich genauso wie du, wenn ich loslaufe und es fühlt sich gut an. Ja, mei, ne?
Ja, und wie gesagt, ich habe ja wirklich aufs Tempo geachtet, ne? Ich bin wirklich sehr gemächlich gelaufen und zurückhaltend. Also, ich glaube, 7,15 pro Kilometer ist ja wirklich langsam.
Mhm.
Aber wie gesagt, eigentlich müsste man ja dann in den Tagen danach schon was spüren, wenn es dann irgendwie dicker wird wieder oder wärmer oder was auch immer. Oder wehtut.
Ja, ich glaube schon.
Und da war eigentlich gar nichts. Ich habe natürlich auch immer brav Aufwärmübungen vorher gemacht, wo man sich auch so alt vorkommt, weißt du, als früher in der D-Jugend, da war Joggen gehen das Aufwärmen. Da war nichts sonst mit Aufwärmen. Und jetzt wärme ich mich auf, um joggen zu gehen. Das ist auch traurig.
Auch noch Pferdesalbe auf die Schenkel geschmiert.
So weit kommt's noch.
Ja, das war früher immer. Also bei uns war das oft so. Ich weiß nicht, also welche Jugend, aber Samstag spielen. Dann haben wir Samstagnachmittag gespielt. Und als wir dann gespielt haben, haben sich die Altherren umgezogen in der gleichen Kabine. Und wenn du dann nach dem Spiel reingegangen bist, da stank es nach dieser Salbe, das war unfassbar. Und jetzt ist man Teil davon.
Jetzt ist man Teil der Pferdesalben-Community.
Ja, so ungefähr. Ich hab's gehasst.
Ja, es riecht schon streng, ne?
Ja, nee, da bin ich noch weg von. Pferdesalbe habe ich noch keine.
Schenke ich dir zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder zu irgendeinem Anlass.
Ja. Ja, gut, dann kannst du dann kannst du im Oktober ja den Halbmarathon hier in Köln angehen.
Ja, theoretisch ist das Ziel. Aber mal gucken, was ich habe diese Woche dann wieder Physiotherapie, mal gucken, was da das Fazit ist.
Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Was der Physio sagt, wenn du sagst, ja, ich war nicht 1, 2, ich habe jetzt schon 20 Kilometer gesammelt die Woche.
Ja, der schmeißt mich aus dem Krankenhausfenster.
Ja, so ungefähr. Du bist gegen die Ärzteschaft.
Genau. Ja, nein, ich lasse es langsam angehen. Ja, bauen das ganz langsam auf. Aber ja, ich habe trotzdem noch ein weiteres Sportthema auch.
Ja, ich wollte gerade sagen noch, ne, wenn man 7,15 den Kilometer läuft, dann lässt man es ja auch langsam angehen.
Lässt man es sehr langsam angehen, das stimmt, ja.
Gemächlich.
Was ist denn dein Schnitt so auf 10 Kilometer? 3,50 habe ich gesehen irgendwie, ne?
Ja, das war der letzte 10 Kilometer Lauf.
Das schaffe ich ja, glaube ich, nicht mal im Sprint, 3,50, vielleicht so 500 Meter oder so.
Man baut das ja schnell auf. Also ich hätte auch nicht gedacht... Also ich bin ja recht fit aus meiner Karriere abgetreten, aber ich muss sagen, das Dreivierteljahr, da habe ich gerade in dem Ausdauerbereich, was Laufen angeht, nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Also das geht schon relativ flott, wenn man eben ein bisschen auch in die Richtung trainiert.
Ja.
Das merkst du ja wahrscheinlich jetzt noch extremer, wenn du wieder bei Null anfängst. Und wenn wir in 3 Monaten darüber reden, dann
geht da bestimmt schon einiges bei dir.
Ja, stimmt schon.
Wenn ich keinen Rückschlag
erleide. Aber das heißt, man kann dann doch so schnell viel schneller werden.
Ja, also ich fühl mich gut auf den Runden, die ich laufe.
Vielleicht kannst du Tickets mal mitnehmen.
Ich bin ja nicht schnell, also in dem Sinne. Also wenn ich jetzt sprinten müsste, also ich glaube, da habe ich, was ich an dem Ausdauerlauf, an der Ausdauer gewonnen habe, habe ich, glaube ich, am Sprinten noch mehr verloren, als ich sowieso schon hatte.
Ja, okay.
Das ist mein Gefühl. Da würde ich mich auch auf kein Sprintduell einlassen, egal gegen wen.
Ich glaube, du warst bei der Top-Speed-Grafik auch nie eingeblendet, oder? In deiner aktiven Karriere.
Unmöglich. Geht gar nicht.
Weißt du, was dein Top-Speed war? Hat man das mal, misst man das in Trainingslagern oder sowas?
Ja, wir hatten ja auch immer so einen GPS-Sender drin im Training und auch in den Spielen dann die letzten 2 Jahre. Ich glaube, Top-Speed war mal, wenn es überhaupt 33 waren.
Doch, immerhin.
Wenn überhaupt. Also ich glaube, ich hatte auch viele Spiele, da bin ich gar nicht an die 30 rangekommen. Aus Gründen.
Aus Gründen.
Ja, der Untergrund. Er hat es nicht zugelassen. Der Untergrund.
Das fand ich jetzt ja auch schön. Mats Hummels doch gesagt, nachdem, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie gespielt haben, nachdem sie irgendwie ein Tor kassiert haben, wo er das Laufduell verloren hat, hat er danach auch nur so lapidar gesagt, ja gut, wenn ich mit 4 Metern Rückstand in ein Laufduell mit Marmoush gehe, dann wissen wir alle, dass ich das verliere.
Ja, das war jetzt am Wochenende.
Jetzt am Wochenende,
ich habe die Zusammenfassung heute Morgen gesehen und so wäre es mir auch ergangen.
Ja.
Da waren einige Spieler dabei, da wusste ich auch, wenn die einen Vorsprung haben,
dann war es das.
Passt das für mich, ja. Hat es mir gekraut vor. Deswegen, gute Stellungsspiel, ne?
Ja. Apropos, da hat es mir gegraut vor. Ich leite jetzt mal auf, das fand ich das Lustigste, habe ich gestern gesehen, auf den DAZN-Reporter über, der ins Fettnäpfchen
getreten ist. Ja, das wollte ich auch.
Das ist wirklich eine der lustigsten Sachen seit langem gewesen. Da so ein Reporter, der Florian Wirtz nach dem Spiel interviewt und sagt, sie hatten ja heute auch Besuch dabei, und dann wird die Szene eingeblendet, wie er da mit 2 Herrschaften am Spielfeldrand innig steht. Und der DAZN-Reporter macht leider den Fehler, nicht abzuwarten, was Florian Wirtz dazu sagt, sondern schiebt direkt hinterher, die Großeltern waren da, ne? Ist schön, oder? Und Florian Wirtz so, nee, das sind meine Eltern.
So total schüchtern auch.
Ja.
Er wusste ja selbst, er hat gelacht. Er wusste aber, glaube ich, selbst nicht, wie er da überhaupt darauf reagieren soll.
Und der Reporter kam auch aus der Situation nicht gut raus mehr.
Oh, da bin ich wohl, großes Fettnäpfchen.
Und dann hat er noch, sehen aber noch sehr frisch aus. Finde ich, vor allem, wenn du vorher Leute als Großeltern bezeichnest, aber dann sagst, nee, die sehen aber doch sehr frisch aus. Klar. Ich fand auch vor allem, der Blick, mit dem Wirtz dann gegangen ist, es war wirklich so ein Todesblick. Also er ging so aus der Szene und man dachte, ei.
Merkst du was? Ist ein Muster.
Ist ein Muster, ne?
Dafür zahlst du so viel Geld und dann kommt sowas bei rum.
Die Großeltern waren da.
Ja, ich hatte das nur so am Rande mitbekommen und Schnipsel auch in den Schlagzeilen gelesen. Und heute Morgen habe ich es dann angeguckt. Ich musste so lachen.
Da passt wirklich alles, ja.
Der Arme, ey. Die armen Eltern. Die armen, fitten Eltern.
Obwohl ich dann auch gesehen habe, dass der Vater ist, glaube ich, schon 70. Also ich meine, da kann man jetzt auch mal auf Großeltern kommen. Aber es war einfach trotzdem eine schöne Situation. Die Großeltern. Nee, das sind schon meine Eltern.
Ich sag, für die Zuschauer hat es doch einfach gepasst.
Eben.
Dann sitzt du vorm Fernseher, musst dich kaputt lachen. So, und dann machst du das Spiel aus.
Ja.
Aber sowas kriegt man dann ja eher im Nachgang mit.
Ja, ich habe das Spiel
nicht
gesehen.
Oder guckst du dir die Interviews noch, oder generell guckst du dir die Interviews noch an nach den Spielen?
Beim FC manchmal, aber generell nicht. Also bei dir habe ich natürlich immer drauf gewartet, weil da habe ich mit dem Popcornbecher habe ich vorm Fernseher gesessen und gesagt, jetzt gleich eskaliert's wieder, geil.
Ja, genau.
Aber doch, das waren wirklich so ein paar Mal, wenn ich irgendwie mit Freunden geguckt habe und die 2-3 Male, wo du so in Anführungsstrichen ausgerastet bist, da hat man wirklich lachend vorm Fernseher gesessen. Das war wirklich schön.
schön, dass ich dann auch auf dem Fußballplatz ein unterhaltendes oder danach wenigstens ein unterhaltendes Mittel reingebracht habe. Aber ich habe das irgendwie, mit wem habe ich letztens drüber geredet? Auf jeden Fall habe ich das mal so ein bisschen so aufgesplittet, warum das immer der Fall ist, wenn ich im Interview bin. Weil in den meisten Fällen wollen die Sender oder die Interviewpartner ja Leute, die das Spiel positiv ja begleitet haben, beziehungsweise die verantwortlich waren für einen Sieg, für ein Tor oder sonst was. Klar, wenn extremer Fehler passiert ist, dann will man denjenigen natürlich auch vors Mikro kriegen. Und da ich so selten am Sieg mitbeteiligt war oder an guten Aktionen, war ich immer der bei Niederlagen natürlich als Kapitän vors Mikro musste. So, und dann bin ich natürlich auch nicht gut gelaunt. Und deswegen ist es wahrscheinlich immer so entstanden, dass eben ja auch dumme Fragen gestellt werden.
Hättest du mal mehr Tore schießen müssen.
Oh, ich hätte es so gern gemacht, Fabian.
Ja.
Ich hätte es so gern gemacht. Aber die Qualitäten, die sind mir irgendwann abhanden gekommen.
Ja, obwohl, das wurde jetzt nochmal im Vorfeld ja auch vom FC hochgeladen. Das waren ja deine letzten Treffer, habe ich dann nochmal gelesen, gegen Leipzig, ne? Kann das sein?
Ja, eins habe ich noch gegen Kiel gemacht.
In der Relegation, ja.
Aber das war es dann auch.
Aber gegen Leipzig warst du doch quasi Stoßstürmer. Haben wir doch schon mal drüber gesprochen, meine ich auch, ne?
Ja. Ja, die zweite Halbzeit, weil ich nicht mehr konnte.
Wo ich habe es dann auch nochmal gesehen und da denkt man doch schon, das ist doch schon schade, dass sowas dann ohne Publikum stattgefunden hat, oder? Also dann macht man mal einen Doppelpack,
ja.
Dann gegen Leipzig auch noch, im Heimstadion und dann, also ich fand es halt total enttäuschend, da sieht man so, wird dieser Schwenk auf diese leeren Ränge. Es ist so, na. Oh.
Ich kann mich auch noch an den Torjubel erinnern, vor allem beim zweiten. Da bin ich mit offenen Armen Richtung Eckfahne gelaufen. Und da war eben keiner, ne? Also, ich glaube, da war in dem Moment noch nicht mal ein Mitspieler von mir.
Da war nicht mal ein Kameramann. Ich war schon, komm.
Ich habe mich riesig gefreut, weil ich habe ja nicht so viele Tore in meiner Karriere geschossen. Und gerade das Tor, weil es ja auch so wichtig war, da war einfach keiner. Und dann schreit man rum. Das hört dann jeder.
Das hört dann jeder, ja.
Ja! Deswegen, ich habe da noch so eine komische Stimme, wenn ich schreie. Also wenn ich rumschreie, ich dachte manchmal auf dem Platz, boah, hast du eine nervige Stimme. So, und wenn dann noch nicht mal Zuschauer da sind und das jeder mitbekommt, das ist so peinlich.
Ja.
Das ist so peinlich. Danke, Corona.
Danke, Corona. Pfui.
Danke, Merkel,
ja. Also du hast dir gedacht, ich habe so eine nervige Stimme und deswegen mache ich jetzt einen Podcast, ne?
Nein, ich glaube, die normale Stimme, die geht, sondern eher, wenn ich am Rumschreien bin, dann wird die, mal gucken, ob ich hier so 2-3 Oktaven höher.
Obwohl ich
weiter links.
Ja.
Ja, deswegen bin ich froh, dass ich da nicht mehr so viel schreien muss.
Ich erinnere mich aber noch an, ich meine, ein Tor von dir gegen Hoffenheim, kann das sein, als wir im Heimspiel 3-2 oder so gewonnen haben? Bin mir nicht mehr sicher. Das war doch nach so einem Sololauf übers halbe Feld.
Ja.
Und das war bei voller Hütte. Da stand ich nämlich auch auf der Süd. Das war auf jeden Fall geil.
Voll war es noch nicht mal. Ich glaube, da war sogar noch ein Zuschauerausschluss.
Ach, echt? Die
Süd war in der Mitte leer. Ja, ich glaube, ein paar Tausend durften nicht rein. Ach, wenn ich mich recht entsinne.
Wegen Pyrotechnik oder was haben wir da wieder angestellt gehabt?
Boah, ich weiß es nicht mehr. Das ist ja jetzt auch schon ewig her. Das ist ja wirklich schon 10 Jahre.
Obwohl es war gegen Hoffenheim. Obwohl, nee, das kann ja dann, muss ja davor irgendwas gewesen sein.
Ja, irgendwas war da auf jeden Fall. Glaube ich zumindest. Und das Ding ist, du musst dir mal angucken, wie viele Tore von mir im letzten Moment auch abgefälscht wurden und deswegen auch reingegangen sind. Da sind einige dabei.
Drin ist drin.
Ja, drin ist drin, das stimmt.
Oder, ich meine, der legendäre Elfmeter gegen Buffon, der geht doch auch nur rein, weil du den so weird triffst, oder?
Ja, weil ich ihn einfach nicht so gut schieße.
Ja, oder so.
Wenn der richtig ins Eck geht, dann hält er den wahrscheinlich. Aber da der unterwegs war und unter ihm durch, unter seinem Körper durch ist, weil er einfach nicht gut geschossen war. Ich dachte auch schon, er hat ihn. Aber dann hat das Netz gewackelt. Das war gut. Das war gut. War ein gutes Gefühl.
Das kann ich mir vorstellen. Das muss doch geil gewesen sein.
Ja.
Haben wir noch nie drüber gesprochen auch, aber das können wir, da kommt ja die EM noch. Da können wir das ja auch nochmal ausführlicher rekapitulieren.
Ja, Gerne.
Wenn die EM kommt. Apropos, das habe ich auch noch auf dem Zettel. Die Nationalmannschaft hat ja jetzt ihre neuen Trikots vorgestellt. Und ich muss sagen, Social Media mäßig oder Marketing mäßig ist es echt eine gute Kampagne. Also ich habe 2 Spots gesehen, die sind top gemacht.
Heim- und Auswärtstrikot. Mhm. Die beiden Spots hast du gesehen?
Spotze, ja.
Die Spotze. Endlich mal zeitgemäß, habe ich das Gefühl.
Ja, also schnell und nicht cringe, ne? Sondern auch lustig und selbstironisch.
Ich muss aber auch, ja, das stimmt. Und ich muss aber auch sagen, wie Rudi Völler da eingebaut wird, ist Weltklasse.
Ja, das stimmt. Irgendwie Thomas Müller liest irgendwie so einen Hasskommentar vor, ne? Die Legenden von früher hätten sowas nie getragen, irgendwie so, ne?
Ja.
Und er so auf seine
in die Richtung geht das.
Lapidare Art, wie er das ja immer, oh, fragen wir doch einfach mal. Und dann so ein Kameraschwenk so ganz schnell, zack, und dann steht da der Rudi, ne? Also ich find's top oder so, sagt er dann, ne? Ich find's gut.
Genau. Aber der ist in beiden Videos reingeschnitten, bei Heim- und Auswärtstrikot. Die Szene habe ich jetzt auch noch im Kopf, die andere nicht mehr. Aber allein, dass er da mitmacht, ist einfach schon gut.
Ja, finde ich auch. Also ist echt gut, muss man mal sagen. Man gibt ja jetzt auch nicht immer so viel Grund, den DFB zu loben in der Vergangenheit, aber das ist ein guter Spot. Gute Spots.
Ja, sehe ich auch so. Was sagst du denn zu dem Kader generell? Gibt ja schon einige Neulinge.
Ich finde es halt interessant, ist ja jetzt nicht mehr so lang zur EM hin. Und
nee.
Dass am Anfang ja eher hieß, es soll kein kompletter Umbruch jetzt stattfinden, sondern er will das Team einspielen, um irgendwie, ich weiß nicht, da was Gutes, Stabiles hinzukriegen. Dann kamen ja die 2 Länderspiele, die eher ernüchternd waren mit der Niederlage gegen die Türkei, meine ich, ne? Und nee, Niederlage gegen Österreich, ja. Und jetzt sieht es halt schon nach einem krassen Umbruch eher aus, oder?
Ja, schon. Also viele neue, ich glaube, mit denen hat keiner wirklich gerechnet, sind jetzt die letzten 2 Spiele vor dem Trainingslager, dann vor der EM. Also wirklich viel Zeit bleibt nicht, um auch ja sich einzuspielen.
Ja.
Jetzt kommt ja Toni Kroos zurück. Das heißt, da wird es auch zu Änderungen in den Positionen geben. Kimmich soll ja fix rechts hinten spielen.
Ja.
Und das wird spannend, ob das alles hinhaut.
Was ist deine Einschätzung? Also, oder wie findest du es, dass so viele Neue jetzt dabei sind? Also es ist ja jetzt eher auf Formstärke gerade gesetzt.
Ja, grundsätzlich ist das ja der richtige Weg. Und wenn Julian Nagelsmann der Meinung ist, das sind für mich die Spieler, die ich auch ja perspektivisch im Sommer dabei haben will, ohne jetzt hier auszuprobieren im März, dann ist es, ja, kann man das ruhig machen. Weil es geht darum, dass man zu dem jeweiligen Zeitpunkt die besten Spieler auf dem Platz stehen hat.
Ja.
Oder die Spieler in bestmöglicher Form auf dem Platz stehen hat. Und wenn das die sind, dann sollte es auch erfolgreich werden.
Ja.
Wobei, also das sind jetzt wirklich richtige Gradmesser mit Holland und Frankreich, wo die Nationalmannschaft sehen wird, wo sie wirklich steht vor dem Turnier.
Ja.
Weil da kann man auch nicht sagen, ja, wir probieren jetzt hier noch was und wir schauen mal, wie das so funktioniert. Sondern wenn du da jetzt richtig auf den Sack bekämst, das wäre für die Euphorie vor der EM nicht so dolle.
Nee, die ja sowieso, glaube ich, schon eher gedämpft ist im Vergleich zu früheren Turnieren, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, auch der Status der Turniermannschaft ist jetzt die letzten Jahre leider so ein bisschen abhanden gekommen.
Ja, das war doch das Einzige, was wir konnten. Wir sind eine Turniermannschaft.
Ja, bis 2018 war das auch wirklich noch in den Köpfen drin.
Das weiß ich auch noch, als ich da gedreht habe. Da habe ich auf Mallorca gedreht und es war gerade der 2-1-Sieg gegen Schweden vorbei und wir haben vor dem Spiel gegen Südkorea gedreht und die Leute, die sind da rumgelaufen mit dicken Klöten wirklich ins Mikro immer so rein. Ja, ganz ehrlich, ne? Wer so gegen Schweden gewinnt, wir sind eine Turniermannschaft. Schnitt, 90 Minuten später, der gleiche Typ, der da irgendwie mit den Händen vor den Kopf geschlagen.
Ja, ich sag dir, das dachten wir genauso. Ja, und dann wurden wir eines Besseren belehrt.
Ja.
So ist es manchmal im
Sport. Da ist doch noch dieser legendäre Clip entstanden, wo der südkoreanische Spieler gefragt wird, ob er Hansi Flick kennt, oder? War das da? Nee, das muss später gewesen sein.
Das müsste später gewesen sein.
Hansi Flick
war nämlich da nicht dabei.
Ja, ja, das stimmt. Das war noch Löw, ne?
Mhm.
Auf jeden Fall trotzdem ein schöner Clip. Kennst du den?
Nee, ich glaube, nee, den kenne ich nicht.
Da fragt der Reporter, kennen Sie Hansi Flick? Wer? Was? Muss ja dann doch später gewesen sein, ja. Aber ich such's nochmal raus und schick's dir.
Ja. Schätze aus dem Internet.
Apropos Schätze aus dem Internet, da gibt's ja nur einen Goldschatz und der ist auf express.de. Oder hast du noch was Dringendes auf dem Zettel?
Nee, ich habe gar nichts Dringendes mehr. Ich habe wirklich, mein Zettel war heute relativ leer. Was habe ich da noch stehen? Ich habe nur noch hier bei Chelsea im FA Cup gab es ein kurioses Eigentor. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Also Chelsea hat einen Einwurf in der gegnerischen Hälfte. Der wirft den zurück. Der Abwehrspieler läuft mit dem Ball nach hinten, lässt den so durch, läuft nach hinten und will den zum Torwart zurückspielen. In dem Moment kriegt er so einen kleinen Rempler und trifft den Ball nicht richtig. Aber der Torwart war eben 20 Meter vom Tor. Und da hat er ihn eben aus ja so 45, 50 Meter von außen mal einfach ins eigene Tor gespielt.
Respekt. Traumtor eigentlich.
Ein Traumtor. War wirklich sehr schön anzusehen. Lohnt sich zu gucken auf jeden Fall.
Ja, okay.
Weil das sieht man nicht alle Tage.
Das steht dann auch auf meiner Liste noch.
Jetzt konnte ich dir mal was empfehlen zu gucken.
Sehr gut. Okay, bist du bereit?
Das war's.
Ja, sehr gut.
Ich bin bereit.
Bist du bereit für den
Das war's jetzt einfach mal.
Witz des Tages oder für den Würz des Tages können wir ja heute sagen, wo wir thematisch.
Nicht, dass der so alt ist, ne?
Der Witz ist bestimmt so alt wie die Eltern von Florian Würz oder die Großeltern, wer weiß. Also, okay. Lehrer. Es fängt an mit Lehrer, Doppelpunkt. Lehrer. Sebastian, wie kommt es, dass dein Aufsatz über eure Katze identisch mit dem deines Bruders ist? Ganz einfach, wir haben nur eine Katze zu Hause.
Okay, das ist mit Abstand der schlechteste, den wir je gehört haben.
Ja, das ist wirklich schon, das ist schon.
Also das schon stark. Hat ja nichts mit einem Witz zu tun, da sind wir uns einig, oder?
Nee. Soll ich noch einen hinterherhauen? Ja, komm, der ist besser. Der ist besser.
Okay. Ja gut, alles ist besser.
Ja, alles ist besser als das, ja, das stimmt. Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Zum Holznasenohrenarzt. Das ist wenigstens der gute Wille zählt. Und in diesem Sinne.
Da gibt's einen kleinen Schmunzler.
Klopf auf Holz.
Eine
sag mal.
Eine schöne Woche wünsche ich.
Wünsche ich auch.
Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.